Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachgefragt, deiner monatlichen Sonderfolge vom Smart Hotel Key Podcast. Und auch dieses Monat wieder, jeder, der schon länger zuhört, wird es wissen, ist es etwas umgekehrt. Ich bin bei Alexander Grübling, dem Chefredakteur der ÖGZ, zu Gast und darf in der kleinen Jubiläumsfolge, immerhin sind wir heute schon beim 10. Mal nachgefragt, wieder hoffentlich spannende Fragen beantworten. Hallo lieber Alex und let's go.
Ja, hallo lieber Marco. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. 10 Ausgaben sind schon. Ich kann mich noch gut an die erste erinnern, an meine Aufregung. Und es ist dann immer besser geworden und wirklich super. Ich freue mich riesig, dass wir es so lange miteinander aushalten.
Das ist jetzt sind wir ja schon ein eingespieltes Team.
Jetzt sind wir ein eingespieltes Team, genau. Ja, also nachgefragt, unsere lieben Zuhörer kennen das Format. Ich möchte heute kurz ein Thema anstreifen, das in der heutigen Hotellandschaft eigentlich von zentraler Bedeutung ist, und das ist die Zusammenarbeit mit den OTAs. Yeah. Und in einer deiner letzten Folgen hattest du den Raimund Prino zu Gast, der gemeinsam mit einem Expertenteam Europa Booking gegründet hat. Und im ersten Moment denkt man sich, was, schon wieder eine Online-Buchungsgeschichte, ein Online-Buchungsportal. Aber wenn man genauer hinsieht oder in dem Fall hinhört, in deiner Podcast-Folge, geht es ja um etwas ganz anderes. Und es geht um eine spannende Alternative, Marco.
Ja, es geht grundsätzlich darum, den OTAs, wenn möglich, noch ein Schnippchen zu schlagen. Klingt nach fast hoffnungslosen Ambitionen, aber Raimund hat mit seinem Team, und ich war da wirklich sehr, sehr positiv überrascht über die Entwicklungen und über die Möglichkeiten, die da gegeben werden, eine Möglichkeit geschaffen für Hoteliers, als neuer Player hoffentlich ein bisschen mehr in Richtung Direktbuchung zu bewegen. Ich meine, zuerst einmal hat es mich überrascht, dass die Domain europabooking.com überhaupt noch frei war, aber da haben wahrscheinlich einige OTAs was verschlafen, aber da kommt hoffentlich was, oder wir können es hoffen, dass da was Großes noch auf uns zukommt in den nächsten Jahren.
Ja, ich bewundere jedenfalls die Macher von Europa Booking für ihren Mut, weil das ist ja keine kleine Sache. Und wenn ich es richtig verstanden habe, besteht ja auch, wie du gesagt hast, das Hauptziel darin, Gästen den direkten Dialog mit den Unterkünften zu ermöglichen, genau. und eben diesen umständlichen Buchungsprozess zu eliminieren, der über Dritte läuft. Was ja aus meiner Sicht ein riesiges Manko ist bei Booking. Ich glaube, viele Gäste wissen gar nicht, ist das jetzt der Vermittler, ist es der Vermieter, wer ist Booking eigentlich, und so ein bisschen mehr Transparenz und klarere Strukturen in dieser im Buchungsprozess, das ist ja nicht schlecht. Genau, was sagst du so in aller Kürze, wie stehen grundsätzlich die Chancen für einen neuen Player wie Europa Booking in so einem Markt, der schon von einem Riesen wie Booking dominiert wird?
Naja, rein von den Marktzahlen her wären die Chancen relativ gering, weil ein Budget wie Booking erreiche ich wahrscheinlich nie wieder, wenn ich jetzt starte. Europa Booking versucht hier eine Nische im Angebot zu finden und macht das Ganze eben nicht über Kommissionszahlungen, sondern über sogenannte Mitgliedsbeiträge, die ein Hotelier pro Jahr je nach Zimmeranzahl zu zahlen hat, unabhängig davon, wie viel Buchungen und Umsatz er lukriert. Noch dazu hat er die direkten Kommunikationsmöglichkeiten und die Datenhoheit, Angebotshoheit, Preishoheit, alles, was man sich von der eigenen Hotelwebsite wünscht, nur über ein quasi Aushängeschild namens Europa Booking noch einmal nach außen. Es ist quasi wie eine größere weltweite Visitenkarte, die ich dann neben meiner Website noch einmal ausspielen kann. Und was ich da sehe, ist natürlich ein bisschen das Henne-Ei-Problem, weil als Hotelier gehe ich da wahrscheinlich drauf oder zahle den Mitgliedsbeitrag auch nur, wenn ich mir Buchungen davon erhoffen kann. Und die Gäste sind natürlich nur drauf, wenn genug Hotelangebot besteht. Das heißt, ich glaube, da mal eine gewisse Marktrelevanz zu schaffen, Das wird Knochenarbeit, aber die Chancen sind da. Es gibt auch schon viele große Unterstützer von Europa Booking und ja, ich wünsche Ihnen da definitiv viel Glück dabei, weil das ist vielleicht auch eine der letzten Möglichkeiten, um etablierten OTAs ein bisschen was entgegenzuhalten.
Das Spannende ist ja, ich meine, Hotels kämpfen mit den Kommissionsraten der OTAs. Gibt es denn überhaupt Verhandlungsspielraum? Ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich illusorisch, aber hat man Möglichkeiten, diese Kosten zu optimieren?
Wahrscheinlich nicht. Also Verhandlungsspielraum hat man definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, Booking und Co. versuchen da schon sehr ihre Marktmacht teilweise auch auszunutzen, beziehungsweise teilweise auf Kommissionen dann zu verzichten, um den besten Preis wieder anzubieten. Aber ich habe Möglichkeiten, um die Kosten zu optimieren. Natürlich, ich einerseits, und da ist ja nicht nur Europa Booking, sondern viele Initiativen, auch um meine eigene Sichtbarkeit etc. Alles, was mir, wo ich den Direktvertrieb stärken kann, hilft mir natürlich, die OTA-Kosten zu reduzieren. Ich kann auch überlegen, mit welchen Angeboten ich auf den OTAs überhaupt präsent sein will. Muss ich alle Zimmerkategorien anbieten? Muss ich Kontingentverträge abschließen? Muss ich überhaupt das ganze Jahr gelistet sein? Kann ich nicht bei guter Auslastung oder guten Forecast zu gewissen Zeiten die OTAs schließen? Muss ich die gleichen Inklusivleistungen anbieten, die gleichen Storno- und Buchungsbedingungen? Also ich habe sehr, sehr viele Hebel, die ich mir überlegen kann, wo ich vielleicht dem Gast auch bei einer Direktbuchung bevorzugen kann. Und das muss ich alles transparent und einfach gestalten, natürlich auch dementsprechend unter die Leute bringen.
Also das heißt, eine mögliche Strategie wäre es, ja, ich nutze Booking, um an meine Gäste zu kommen, aber ab der zweiten Buchung schaue ich, dass sie direkt buchen.
Das ist natürlich die Idealvorstellung, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Da hilft es natürlich auch dabei, wenn ich weiß, welche Gäste ich überhaupt ansprechen will, wofür ich stehe. Wenn ich Gäste habe, die in einen direkten Dialog noch eintreten, dann kann ich die auch relativ leicht von einer Direktbuchung überzeugen. Es gibt aber natürlich auch gewisses Klientel, die bucht bei Booking und wird immer bei Booking buchen, weil es gewohnt ist, weil dort ihren Login haben, ihre Zahlungsdaten, weil sie einfach keinen Aufwand wollen, weil ja, gibt viele Gründe dafür und je nachdem, welche Gästegruppen ich anspreche, wird es mir leichter oder schwerer fallen, diese auch zu Direktbuchungen zu bewegen.
Die OTAs sitzen auf riesigen Bergen an Gäste- bzw. Kundeninformationen. Haben Hotels die Möglichkeit, von diesen Daten irgendwie zu profitieren? Kommt man da irgendwie ran oder ist das?
Ja, jein. Alle Daten, die ich von Gästen direkt logiere, die gehören mir. Daten, die im Extranet von Booking eingegeben werden, die werden zum Großteil verschlüsselt, wie auch die E-Mail-Adressen. Und da wird's dann schwieriger. Die Frage ist immer, welche Daten brauche ich überhaupt? Wie ist die Datenqualität und wie will ich meine Gäste auch erreichen? Natürlich will ich von meinen Gästen eine E-Mail-Adresse haben, die kann ich aber spätestens beim Check-in oder Check-out auch erheben. Ich will vielleicht wissen, warum war der Gast bei mir und ja, und dann habe ich ein paar Daten, die ich ohnehin mit dem Meldeschein erheben muss. Wichtig ist nur, welche Daten darf ich überhaupt erheben, welche will ich verwenden für weitere Bearbeitung und brauche ich überhaupt all die Daten? Oft ist es ja so, dass man sehr, sehr viele Daten auf verschiedenen Systemen erheben, die selten auch geclustert haben. Es bestehen oft 2, 3, 4 Profile von einem und demselben Gast und der durchschnittliche Hotelier weiß nicht einmal, wie er die Daten richtig nutzen kann. Da würde es auch nicht helfen, wenn ich die Daten von Booking auch noch dazu hätte. Also sich da mal eine Strategie zurechtzulegen oder mit den bestehenden Daten aufzuräumen, das wäre mal erster Schritt.
Das ist ein guter Einwand. Um das Thema ein bisschen genauer zu betrachten, lohnt sich manchmal auch so ein Blick in die Vergangenheit. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich, lieber Marco. Ja. Ich habe nämlich im ÖGZ-Archiv gewühlt und habe einen Artikel entdeckt über einen Direktbuchungskongress, der vor über 5 Jahren stattgefunden hat und den haben wir gecovert und darüber berichtet und ich wollte dir ein paar Erkenntnisse von damals vorlesen und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und die Frage ist, was hat sich seitdem getan Hat sich was getan oder sind diese Prognosen gar nicht eingetroffen? Da bin ich schon mal sehr gespannt. Also, Statement Nummer 1. Die Komplexität im Hotelgeschäft ist extrem gestiegen, hat damals jemand gesagt. Ein großer Teil des Profits geht heute an Vermittler und Technologieanbieter. Ist das eine Aussage, die heute noch zutrifft? Meine Einschätzung ist ja, oder?
Ja, also einfacher wird es nicht, wenn das Statement war, die Komplexität im Hotelgeschäft ist extrem gestiegen, die steigt weiterhin. Man braucht ja nur die ganzen neuen Entwicklungen rund um Software, KI etc. anschauen. Also da tut sich ständig viel und es wird kaum einfacher. Und natürlich geht ein Teil des Profits auch an Vermittler und Technologieanbieter. Aber auch hier muss man einfach nach wie vor die Frage stellen, was brauche ich überhaupt alles? Nur ein neues Gadget oder neue Software des Gadgets oder der Software wegen bringt mich vielleicht meinem Ziel noch nicht näher.
Ein Gadget ist quasi die Buchung über Mobile Devices nicht, das muss man sagen, das ist heute Alltag. Aber ich weiß, was du meinst. Es gab noch ein Statement und zwar hat man gesagt, dass der Kurzzeitgast oder überhaupt der Gast wird immer mehr zum stillen Gast, weil er alles mobil erledigt. Von der Bestellung übers Check-in zum Check-out. Und der Hotelier kommt gar nicht mehr mit ihm in Kontakt. Das stimmt teilweise, oder? Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es damals vorhergesagt wurde.
Nein, also definitiv nicht. Ich meine, generell gibt es hier auch wieder oder gilt es hier auch wieder zu unterscheiden, von welcher Gästeschicht rede ich überhaupt. Natürlich gibt es Gästeschichten, die wollen oder brauchen gar keinen Kontakt, die brauchen kein Personal, die buchen mobil, checken mein Handy ein, checken selber wieder aus und haben dazwischen den Zimmerschlüssel über einen Automaten sich besorgt. Ja. Ist die Frage, ist das meine Zielgruppe? Habe ich die zu welchem Prozentsatz habe ich die überhaupt bei mir im Haus? Das sind sicher heute auch mehr als früher, aber sicher nicht deswegen, weil der Need nachgelassen hat nach persönlichem Kontakt. Ich glaube, es hat immer schon gewisse Gäste gegeben, die es nicht gebraucht haben. Nur heute habe ich halt die technologischen Möglichkeiten, um das auch noch relativ einfach und smooth zu gestalten. Also so wie es da vielleicht prophezeit wurde, so sehe ich es nicht. Es gibt genug Gäste und das ist ja gerade das, was wir im Tourismus und in der Hotellerie sehr gut können, die den persönlichen Kontakt wünschen und wollen und mit dem wir auch punkten können.
Das ist korrekt. Also der stille Gast darf ja ruhig still bleiben. Man muss ja nicht mit allen in Kontakt treten.
So ist es.
Und gleich zum nächsten Statement, das ich auch super finde, und da bin ich gespannt, was du sagen wirst. Und zwar hat jemand gesagt, Hotels verstehen ihre Gäste schon länger nicht mehr, beziehungsweise was sie wirklich wollen.
Wenn ich nicht weiß, welche Gäste ich im Haus habe, dann werde ich sie auch nicht verstehen. Also irgendwie, ich finde, das deckt sich ein bisschen mit der vorhergehenden Frage, weil ich muss mir mal Gedanken machen, wofür stehe ich, wen will ich ansprechen, und dann werde ich mir auch leichter tun, meine Gäste zu verstehen oder auch das Angebot meinen Gästen gerecht zu gestalten. Und ja, wenn ich mich mit Gästen beschäftigen will, also so einfach unter Anführungszeichen wie heute, ist es noch nie gewesen, die richtigen Gäste anzusprechen oder auch zu wissen, wo sich gewisse Gästeschichten bewegen. Da gibt's ja genug Erhebungen, Studien und last but not least helfen hier ja auch die beispielsweise Sinusmilieus dabei, die erhoben werden.
Ja. Auf die wollte ich eingehen, weil so gut erforscht war das damals nicht, nach meinem Gefühl.
Zumindest nicht so transparent. Also die Forschung gibt es ja schon sehr lange.
Ja. Dann hat man damals gesagt, mehr direkte Buchungen über die eigene Homepage zu generieren, ist sehr schwer. Der Wettbewerb der OTAs ist heftig, und weil dort wird viel zu viel Geld ins Marketing gesteckt. Hat sich auch nichts geändert.
Das ist vollkommen richtig. Natürlich ist vielleicht ein kurzer Satz dazu. Es ist schwer zu konkurrieren oder Direktbuchungen zu lukrieren, aber für diejenigen, die es nicht versuchen, ist es unmöglich. Also man hat die Wahl, schwer oder unmöglich.
Genau so ist es. Und dann, das hat mich auch erstaunt, hat ein Experte damals gesagt, man soll seinen potenziellen Gästen nicht erzählen, wie toll das Hotel ist, sondern welche Vorteile man beim Direktbuchen bekommt. Ich glaube, eine Mischung aus beiden wäre nicht schlecht, oder?
Ja, wobei ich den ersten Teil vom Satz eigentlich so gar nicht stehen lassen wollen würde, weil den Gästen erzählen, wie toll das Hotel oder wie toll man selbst ist, das wird, glaube ich, das ist überspitzt formuliert und wird sowieso nicht funktionieren. Also ja, ich brauche natürlich die Vorteile des Direktbuchens, die ich kommunizieren muss. Und ansonsten geht es darum, authentisch zu sein und einfach wirklich das zu kommunizieren, wofür ich stehe. Da geht es gar nicht darum zu sagen, wie toll oder wie viel besser man ist als wer anderer.
Ja, stimmt. Vor allem, wenn es ein Direktbuchungskongress war, ist es klar, dass es in die Richtung geht. Und
Definitiv.
das Thema Direktbuchen natürlich im Vordergrund steht. Dann auch ein Statement, das interessant war. Immer mehr Gäste wollen ein Zimmer so bequem buchen wie bei Amazon oder bei einer Airline. Sprich, Zusatzangebote eingeblendet bekommen, Zimmer selbst auswählen, etc. Und Mobile First. Die Booking Experience muss am Endgerät am mobilen immer die beste sein. Ich glaube, das hat sich weitgehend erfüllt, oder?
Also der Mobile-First-Ansatz definitiv, der ist überall verankert. Ich meine, man sieht immer noch teilweise mobile Seiten, die ja, bisschen Nachholbedarf haben oder nicht abgedatet sind. Aber zum Großteil, ich sage mal so 90 bis 95%, ist das definitiv gegessen, das Thema. Die Bequemlichkeit und die Usability, ja, die ist ein Riesenthema. Die Frage ist, ob es, wenn es so einfach wie bei Amazon ist, es da tatsächlich so einfach. Die Frage ist immer, wie viel Auswahl will ich dem Gast überhaupt geben? Überfordere ich nicht, wenn ich zu viele Zusatzleistungen beziehungsweise zu viele Einzelleistungen separiere im Angebot? Ist wahrscheinlich auch wieder davon abhängig, welches Hotelprodukt ich überhaupt habe. Aber ja, die Usability an sich ist sicher eins der Hauptthemen. Auch da wieder, Booking ist sicher keine schöne Website, aber der Gast erfährt auf einen Blick, was bekommt er, wie kann er stornieren, was muss er zahlen und hat sofort den Vergleich auch mit anderen Leistungen. Und da ist die Usability top, obwohl das Design und die Emotion wahrscheinlich unterdurchschnittlich ist.
Ja, absolut. Also ich als passionierter Direktbucher habe die Erfahrung gemacht, dass also ich habe schon lange keine Hotel-Website mehr gesehen, wo irgendwas nicht funktioniert hätte. Das hat wirklich klaglos funktioniert. Und zwar vom 3-Stern-Hotel bis zum 4-Stern-Hotel oder 5-Stern. Das funktioniert wirklich schon ausgezeichnet.
Definitiv, ja.
Eine Technologie, die damals auch diskutiert wurde und der eine große Zukunft vorhergesagt wurde, war Augmented Reality. Und ich kann mich noch gut erinnern, damals gab es so Ansätze, dass man sich quasi schon das Hotel ansieht, bevor man anreist und etc. Das scheint ein bisschen eingeschlafen zu sein, oder hast du das Gefühl, dass sich da noch was tun wird?
Ich meine, jetzt hast du jetzt zwei Themen in einem Satz gesagt. Das eine war Augmented Reality, das ist ja die reale Welt mit virtuellen Themen überlagern. Und das zweite, dass das Hotel schon vor der Anreise im vielleicht auch Metaverse, wie es ja Facebook versucht hat, einmal zu etablieren, anzuschauen, das ist ja dann schon die Virtual Reality. Ja, das ist halt. Es wird nach wie vor entwickelt in die Richtung und es wird immer wieder was aufkommen. Es ist sicher noch nicht und noch lange nicht das Breitenthema, weil es für viele einfach geistig so weit weg ist. Auch für mich, will ich mich rein in einem Paralleluniversum bewegen und aufgrund dessen meine Urlaubsentscheidung treffen. Vielleicht für ganze Regionen und Destinationen interessant, um mal ein Gefühl zu bekommen für Fernreisen und so. Für einzelne Hotelbetriebe eher schwieriger. Es hat ja alles Mögliche in die Richtung, also nicht nur Augmented und Virtual Reality, es hat ja auch dann die Themen gegeben, von Direktwerbung, wenn ich mich gerade irgendwo eben aufhalte in der Umgebung, dass ich aufs Handy Angebote gespielt bekomme. Das war ja auch so ein Thema über die Beacons zum Beispiel. Da hat es ja ein ganz großes Startup gegeben, auch Konichi, das dann von HIS gekauft wurde. Das ist in der Versenkung verschwunden. Also ich glaube, das gibt es nicht einmal mehr.
Da gibt es gar nichts mehr. Oder braucht diese Technologie noch Zeit? Weil wenn man zurückdenkt, auch die Videotelefonie, die gibt es eigentlich auch fast schon seit 20 Jahren und die wurde ja sehr, sehr lange gar nicht genutzt und
Ja,
das startet jetzt durch WhatsApp und Co. startet es wieder.
Ich glaube nicht, dass die Technologie Zeit braucht, sondern eher, dass es braucht einmal den klaren Need. Was bringt es? Die Technologie ist sicher so weit, dass das alles funktionieren wird, aber was sind die Vorteile jetzt für einen potenziellen Gast? Also da fehlt mir noch zu viel Fantasie. Es ist ja so ein nice to have und ein bisschen Gamification, das reicht halt nicht für die breite Masse.
Und wovon man damals auch ausgegangen ist, dass der Einsatz von Robotern eine große Zukunft hat, das hat sich noch nicht ganz bewahrheitet, oder?
Ich glaube, ich hoffe, das wird sich nie bewahrheiten. Ich meine, es kommt darauf an, in welchem Bereich. Was man schon teilweise sieht, sind so Service-Roboter, die können auch je nach Gastronomie definitiv ihren Zweck erfüllen. Wenn man auf verschiedenen Messen in der Gastronomie unterwegs ist, dann gibt es alle möglichen Roboter immer, die vorgestellt werden, vom Cocktailmixer über einen Kaffee-Automaten. Also jetzt nicht so ein Kaffeeautomat, wie wir uns vorstellen, sondern einer, der wirklich alle Stückchen spielt, wo die Arme auch automatisch bewegt werden. Also es wird nach wie vor so ein bisschen eine Spielerei. Ich sage, am Gastronomiesektor wird es sicher Bereiche geben. Was wir, glaube ich, nicht ersetzen werden, sind wirkliche menschliche Interaktionen durch Roboter. Also ich glaube, da fehlt was. Da gibt es auch, wenn mich nicht alles täuscht, oder bin mir sicher, da gibt es einige Studien auch dazu, dass da die Akzeptanz seitens der Gäste nie so groß ist. Also das wird in der Breite, glaube ich, oder hoffe ich nie zum Durchbruch kommen.
Vielleicht im Hintergrund, dass irgendwie Teller hin und her transportiert werden.
Genau so ist es. Und das funktioniert ja teilweise schon ganz gut. Ja. Also auch bei uns in der Nähe von daheim gibt es einen großen Asiaten, der damit arbeitet. Das war am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber ja, das stört dich nicht mehr. Der kommt vorbei, du stellst die leeren Teller hin und der ist wieder weg. Also für sowas brauche ich keine Menschen mehr.
Das stimmt. Und zum Abschluss ein besonderes Schmankerl für dich, mein lieber Marco. Damals hat man gesagt, man soll Chatbots für Gästeanfragen installieren. Die Leute wollen chatten, nicht reden und anrufen und sie erwarten schnelle Antworten. Mhm. Und jetzt kommt's. Damals wurde ein Chatbot vorgestellt, der bis zu 30 Standardfragen automatisch beantworten kann. Und dann hat man gesagt, für den Rest gibt es die Möglichkeit, individuell zu antworten. Ich denke, in Zeiten von ChatGPT, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, es gibt da die Möglichkeit, die eigene URL einzuspeisen in seine Erweiterung von ChatGPT und der stellt dir innerhalb von wenigen Minuten einen Chatbot, der die gesamte Seite analysiert und auf alles antworten kann. Also das sind 30 Fragen schon ein bisschen weit weg, oder?
Ja, also da braucht man nicht drüber reden. Also wenn man sich überlegt oder jetzt anschaut, wie die ersten Chatbots auch funktioniert haben, das war nicht einmal ein nice to have. War einfach nur, ja, ich habe jetzt ein Chatbot, weil jeder sagt, ich brauche ein Chatbot, aber da war keine Serviceorientierung oder Usability dabei. Da sind wir heute natürlich ganz woanders. Das ist ganz klar und das funktionieren teilweise mittlerweile auch sehr gut. Aber auch da ist wieder eben die Frage, wie du sagst, KI wie ChatGPT allein wird nicht reichen. Ich brauche die richtigen Workarounds, die richtigen Erweiterungen, die richtigen Daten, die ich einspiele, die ausgelesen werden sollen. Also es ist nach wie vor tricky, aber technologisch 101 zu damals.
Und das innerhalb von 5 Jahren. Na, ich bin gespannt. Vielleicht machen wir mal einen Rückblick auf diese Folge in ein paar Jahren und schauen mal,
Da bin ich auch gespannt. Ja.
Na, jedenfalls vielen Dank, Marco. Deine Einsichten waren wieder sehr wertvoll, denke ich, für die Zuhörer. Und vielen Dank für das Teilen deiner Expertise.
Danke auch für die spannenden Fragen und freue mich auf die nächsten 10, 20, 30 Ausgaben von Nachgefragt mit dir.
Ja, das tue ich auch. Vielen Dank, Marco.
Okay.
Tschüss.
Ciao.